Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Mittlerweile die 15. Etappe schon hinter uns gebracht.
Yep.
Wahnsinn. 15 Etappen Tour de France liegen schon hinter uns. Es ist reichlich passiert. Deswegen freue ich mich umso mehr, Lennart, heute mit dir darüber zu diskutieren. Und daher direkt meine erste Frage: Gibt es eigentlich noch Regeln im Radsport?
Die gibt es.
Ja, also wirklich? Also ich meine die
Mehr
inoffiziellen,
und mehr.
die Ehrenregeln.
Die Ehrenregeln gibt es auch noch. Auf Pogacar wurde gewartet,
Ja.
auf der Etappe, wo er aus meiner Sicht sich selber am Hinterrad einfach aufhängt. Ich habe es
Jein.
jetzt nur von hinten gesehen und jetzt nicht weitere Perspektiven gesehen,
Ja,
aber Abrahamsen fährt schon,
Johannessen fährt aber schon
Herr
eine,
Johannessen war es, ja.
Johannessen, genau, fährt schon eine miese Welle von links nach rechts rüber, aber auch,
Ja.
weil rechts die Attacke war. Und ich glaube, Johannessen hatte selber im Interview gesagt, dass Pogacar in dem Moment am Funken war oder so und dann in dem Moment natürlich nicht so
Ja.
schnell reagieren konnte. Es war logisch, dass alle nach rechts gehen, weil irgendwie, ich weiß nicht, wer attackiert hatte von rechts.
Ja.
Sonst würde es auch so einen Move nicht fahren, sonst
Ja.
wäre es wirklich
Gab es
fahrend.
eine Helikopterperspektive?
Es gab eine
Ah, die habe ich nicht
Helikopterperspektive.
gesehen, okay.
Ja, also schalte dir mal an, dann siehst du es halt schon. Und ich glaube, es ist einfach ein unglücklicher Zufall. Zum Glück ist ihm jetzt nicht viel passiert. Es wäre jetzt schade, wenn so die Tour de France entschieden wird, aber gehört halt auch mit dazu. Es wird einfach
Ja.
direkt nach klar, ne?
Ich habe mir noch gedacht, letztens, irgendwie liegt der nie. Das ist
Ja,
auch so eine krasse Qualität von ihm. Also, auch so meine Strade. Da lag er ordentlich.
Gut,
Aber
ich habe schon Kopfschüttelt.
ansonsten macht er das extrem gut.
Ja.
Und ja, ich finde es auch gut, dass er danach Johannes in den Schutz nimmt.
Ja.
Weil er hat ja dann irgendwie jede Menge Shitstorm bekommen, wo du denkst, so, boah, wenn du jetzt jeden Fahrer anklagst, der in so einem
Ja.
Peloton bei der Tour de France irgendjemand vor die Karre fährt, dann,
Ja.
ja,
Dann bleibt nicht mehr so viel
dann
übrig.
bleibt nicht mehr so viel übrig.
Ja, aber du hast absolut recht. Das habe ich letztens auch gedacht. Bei aller Dominanz des Fahrers, das hatte, ich glaube, ich weiß nicht, welche Folge. Irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mir einen Podcast von Armstrong mal ein bisschen angehört. Und da muss man auch sagen, trotz aller Dominanz, physiologischer Dominanz, egal wie, musst du es auch immer ins Ziel bringen können. Also du
Genau.
musst irgendwie auch Tag für Tag für Tag mit allen anderen Faktoren, die dazukommen, das auch nach Hause bringen können. Sei es Krankheit, sei es Sturz, sei es taktisch, sonst was. Nur wenn du der Stärkste, nur weil du der Stärkste bist, heißt es das nicht, dass du der Beste bist. Und das ist so
Ja.
ein multifaktuelles Konstrukt in dieser Tour de France, gerade was GC anbetrifft. Ja, und dann geht es halt auf einmal schnell, da hast du absolut recht.
Du hast gerade schon krank angesprochen. Ich habe gelesen, er ist ein bisschen am Kränkeln. Hat man jetzt nicht so gesehen? Oder vielleicht hat man es doch gesehen, finde ich.
Vielleicht macht das so wie letztes Jahr, als er sagte, ich hatte einen schlechten Tag, ich sage aber nicht welchen.
Ja, aber ja, jetzt im Nachhinein sagt er, er ist nicht wirklich krank, er hat nur so ein bisschen eine laufende Nase und Husten. Das ist das, was wir hier auch schon mal besprochen haben. Ich glaube, von den Top-Leuten haben auch einige einfach eine bisschen andere Philosophie, eine
Nochmal?
Physiologie.
Genau.
Die werden einfach nicht so schnell
Der
so
denkt sich
richtig
einfach, ich
krank.
möchte nicht krank
Der hat
werden.
eine andere Philosophie als ich. Ich cracke dann nämlich und denke so, ich werde jetzt krank, aber der halt nicht. Und das finde ich halt irgendwie krass. Also, die fahren dann da mit irgendeiner Erkältung
Ja.
so durch die Gegend. Ich meine, wir können gleich noch ein bisschen mehr auf die Etappen, auf die einzelnen Etappen eingehen.
Das wollten wir tun.
Vielleicht ist es aber auch dann einfach so der Grund, warum er dann auf Etappe 14 eben nicht so krass weggestrahlt ist. Dass er,
Ja.
wäre natürlich eine krasse Sache, wenn er da ein bisschen was verloren hätte und immer noch mit Abstand der Beste war.
Voll, voll. Oder stell dir vor, er hätte wirklich dann halt eine Erkältung gespürt und schon jetzt die ersten, da einen Zeitrückstand bekommen nach dem Zeitfahren dominierenden Tag davor. Ich glaube, das hätte auch das Momentum komplett geändert.
Ja.
Also, das ist interessant. Wir sind immer noch nicht beim Ende der Tour de France. Wir wüssten jetzt im Nachgang, wie diese Phase war, sondern es ist immer noch der Block. Wenn ihr das hört, wir wissen alle, am nächsten Tag, morgen ist der Mont Ventoux-Etappe.
Yep.
Ich will nicht sagen, es ist noch alles offen. Ich will nur sagen, es ist noch nichts entschieden.
Oh,
Komplett.
das war philosophisch.
Ja, natürlich, aber du weißt, was ich meine, ne? Da kann
Ja.
doch noch, also klar, 4 Minuten ist ein Brett. Absolut. Und bei Dominanz sehe ich jetzt erstmal nicht so viel Änderungen
Ja.
auf Platz 1.
Gehen
Aber
wir mal rückwärts.
ja.
Gehen wir mal rückwärts zu
Geh
der
mal
Etappe.
rückwärts.
Weil ich die Etappe gestern krass fand.
Oh ja.
Gestern Sonntagsetappe gewonnen von Tim Wellens.
Ja.
Das war wieder so eine typische
Haut
Etappe.
das Tim Look.
Hä?
Haut das Tim Look.
Tim Looks, was habe ich gesagt?
Tim Looks great in his Belgian Jersey. Aber finde ich auch geil von Bogi. Haut das Tim Look. Das Tim Look gut.
Ja, da dachte ich mir so, jetzt, die haben es alles so sehr im Griff. Obwohl, das war wieder so ein Tag einfach, wo ich das Gefühl hatte, es wird einfach immer nur Vollgas gefahren.
Ja.
Du hast so eine Etappe, früher Überführungsetappe, okay, alle chillen, bis auf die 25 Leute, die in der Gruppe sind. Und hier wird halt auch hinten immerhin noch zügig gefahren, oder sehr, sehr lange zügig, weil irgendwie niemand so richtig happy ist mit der Gruppe. Dann war, glaube ich, Oscar Onley erstmal noch In der Verfolgergruppe, ich habe nicht gesehen, wo der aus der Verfolgergruppe dann sozusagen wieder rausgegangen ist.
Das habe ich auch nicht bekommen.
Ist er auch bewusst rausgegangen, der wurde kurz mal eingeblendet.
Okay.
Deswegen sind die, glaube ich, hinten auch noch so lange zügig hinterhergefahren.
Naja, okay.
Aber das war wieder so ein Tag, wo ich dachte, ey, hier ist so richtig, richtig übel Radrennen.
Beginnend eigentlich mit 150 vor Ziel, mit dem Sturz. Alaphilippe haut sich die Schulter aus.
Ja.
Renkt sie sich selbst wieder ein.
Ihr habt euch den Funk
dann durch.
I put it back in.
Und einfach eiskalt Antwort von Spurlei. Ah, okay.
Okay, alles klar. Mach du mal.
I dislocate my shoulder, but I put it back in.
Der erstmal so kurz in den Stream guckt, so steht der Arm in die richtige Richtung, alles klar, der hat den Arm am Lenker, der kann weiterfahren. So.
Ja, und das war, da gab es ja schon ein bisschen Chaos. Dann war Lipowitz ja auch noch im Sturz damit verfangen, musste wieder ranfahren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest im Nachgang, wie Tour de France hat ein kleines Reel aller Funksprüche des Tages nochmal durchgegeben.
Habe ich noch nicht gesehen, ne.
Da hatte, ich weiß nicht wer, Aldag war es glaube ich nicht, wer vom Red Bull Bohans Grobe meinte, jo, wenn du gleich mal Zeit hast, fahr mal zu Pogi und sag mal kurz Danke. Der hat dafür gesorgt, dass es vorne ein bisschen ruhiger jetzt gefahren wird, damit ihr wieder aufschließen könnt. Auch da, die inoffiziellen Rules haben wir dann doch ein bisschen noch.
Ja.
Das, und als sie aufgeschlossen haben, ging es auch direkt schon weiter mit den Attacken, ne?
Ja, also das war, die ganze Etappe war eigentlich relativ cool anzusehen,
ja.
Weil sie war teilweise schwer.
Ja.
Es war die ganze Zeit eigentlich schwer, wie sie so gefahren war, aber vom Profil her war es so eine Etappe, da hättest du halt auch ein ganz kontrolliertes Tempo anschlagen können und dann kommen da sogar einige Sprinter, würde ich mal behaupten, mit an, weil ich habe gestern, das weiß gar, noch, ja. gar nicht, warum es mir aufgefallen ist, aber Alberto Danese war einfach so in der Gruppe mit Pogi drin. Ich dachte, der ist außergewöhnlich.
Ja, ja.
Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, das ist einfach auch dumm. Lass dich halt einfach komplett abstellen.
Ja, Spaß dir.
Weil der ist, glaube ich, einmal Achter geworden, einmal Zehnter bei den Sprints und ja. jetzt wird er da 69. auf der einen Etappe und du denkst so, ja, hat der jetzt auch nichts gebracht, aber ja. schon irgendwie stark da noch drin zu sein.
Voll, voll. Das sind diese Sprinter, wo wir schon mal sagten, die sind dann, wenn die zu gut am Berg sind. Das
kann man beim Giro vorne.
Genau. Ja, auch, kann man letztes Jahr auch.
Ja.
Also, das war auch, der war auch richtig stark an den Anstiegen. Ich meine, es ist nicht immer direkt eine Korrelation, wenn du stark am Anstieg bist, dass du erstmal nicht im Sprint gut bist. Aber wenn du halt ja. mitfährst, vielleicht bezahlst du mit Ressourcen.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt. Also, wie viel sparst du in Summe? Wenn du jetzt sagst, also du hast jetzt die Wahl, lässt dich komplett abstellen wie in Milan oder fährst du da mit und kommst irgendwie 15 Minuten früher ins Ziel,
ja.
hast aber mehr Energie verbraucht,
ja.
bist du auch 15 Minuten kürzer gefahren. Und wie schlimm ist das wirklich? Wann zeigt sich das? Zeigt sich das über die Summe einer Grand Tour halt irgendwie so in der letzten Woche?
Ich bin da auch ein bisschen unsicher, weil ich meine, wir kennen diese das subjektive Gefühl einer Grand Tour nicht. Also ich weiß halt.
Ich habe noch einen Punkt. Was kann es sein? Nehme an, du bist jetzt so ein Sprinter, du hast das Gefühl, in den ersten Sprints, shit, mir fehlt es auch einfach ein bisschen am Motor. Ich klemme in der Reihe.
Du trainierst,
oder was? Du trainierst bewusst, weißt du, weil du merkst ja, dass du ein Standgas bekommst über die Zeit. Und die meisten merken, dass sie ein Standgas bekommen.
Ja.
Wenn es das ist, was fehlt, kann es eine Taktik sein, zu sagen, Junge, bleib so lange, wie du da, wie es geht, drin in der Gruppe.
Ich würde eine Gegenkritik da reinschmeißen wollen. Und zwar, wie gesagt, ich weiß nicht.
Da gibt es wahrscheinlich viele Gegenkritiken. Das war jetzt auch eine wilde Theorie. Aber
ja, aber ich finde es ja nicht ganz, ganz verkehrt. Früher hieß es ja auch, man trainiert so ein bisschen auch in der Grand Tour.
Ja.
Bei den Sprintern denke ich halt, ist es eigentlich relevant, dass sie ihr, sag mal, relativ kostbares Fast-Twitch-System versuchen sollten zu schonen. So, mein Antritt ist kein Problem. Aber wenn du halt, Beispiel, du hast dieser Vergleich, du im Gruppetto fährst du vielleicht den ganzen Tag ein bisschen schneller, wenn die Gruppe kleiner ist, du hast nicht das große Feld, wo du einfach rumliegen kannst, da fahren die Anstiege aber kontrollierter. Und wenn du jetzt aber theoretisch mitgehst an einem steilen Anstieg, werden gestern dann im Finale dann schon nochmal den Pas-Stu-Son oder so, 3 Kilometer mit 10% oder 9%, wenn da richtig schnell gefahren wird, du bleibst unbedingt da drin, 40-50 vor Ziel für einen, wie gesagt, 69. Platz, der sich nicht lohnt, dann kann es schon sein, dass du da auch mehr anaerob unterwegs bist und halt ein paar Körner rausschießt. Jetzt ist morgen halt nicht, Entschuldigung, erstmal von gestern auf heute, also Ruhetag, dann morgen die Etappe Mont Ventoux, keine Sprintertage. Da kann man sich mal gut erholen. Deswegen kann ich es nicht ganz nachempfinden, jetzt aus objektiver Sicht, wie schnell erholen die Fahrer sich, wie viel bleibt da liegen. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich sowas machen würde am nächsten Tag, das habe ich beim Riderman zum Beispiel gemerkt, ich kann dann nicht an dem Performen. Weil mein zartes Superbenzinsystem, wenn ich es einmal anschieße, ist es halt im Arsch für morgen. Und das merkst du halt, wenn du zwei Crit Races zum Beispiel fährst. Manche kommen damit super klar, ich komme gar nicht klar. Und wenn es halt bei denen so ist, dass sie jetzt sagen, ja, ich fahre mich da rein, dann kann das schon wieder Sinn machen. Andere sagen vielleicht, im Gruppetto ist es besser, wenn du den ganzen Tag zwischen Sweetspot und Fatmax wechselst. Das gilt es dann, wenn Alberto Dainese die letzte Etappe gewinnt, weil er halt so ein Kniegas bekommen hat und dann bei einer...
Dann fair enough.
Ja, dann an einer, wie heißt sie, das, der Anstieg in Paris, jetzt an der Kathedrale, na, da hoch.
Sacré-Cœur.
Sacré-Cœur
ist es.
Wahrscheinlich, da, deswegen da drüber kommt, dann Punkt für ihn.
Dann Punkt für ihn, ja. Die letzte Etappe wird eh extrem interessant, glaube ich. Mal gucken, was da bei Alberto Danese noch kommt. Ich hätte halt gedacht, so wenn also ich weiß gar nicht, ob er, wo ist der limitierende Faktor bei ihm, aber ich hätte halt gedacht, wenn du jetzt eh nicht in die Sprints reinkommst, dann kannst du auch ein bisschen was an Spritzigkeit einfach einbüßen und sagen, jo,
weg damit. Er hätte halt in dieser Gruppe sein sollen am besten und dann ist halt, das wäre ideal gewesen, so in der Gruppe von gestern. Gut,
jetzt. Ja, aber die ist auch zu hart gewesen, das ist ja das Ding.
Ja.
Also, du hast zwei Auswahlmöglichkeiten, eigentlich hast du die Auswahlmöglichkeit, ich gehe ganz nach hinten ins Gruppetto und fahre dann wirklich maximal Fatmax vielleicht in so einem Tag oder ich gehe eine ganz nach vorne rein, dafür waren die Beine nämlich da und so ist er halt wahrscheinlich dann irgendwo da rumgefahren, ist im Schwellenbereich rumgefahren, um damit drüber zu kommen. Es war, ist mir nur irgendwie aufgefallen, dachte mir so ein bisschen merkwürdig.
Ja, aber finde ich interessant, diese der Herangehensweise, das mal zu überlegen, das finde ich spannend irgendwie, wie du
wahrscheinlich war es einfach nur so total random, so, ja, ich fahre jetzt auch noch nicht ab, es tut auch noch nicht weh.
Ja, ja.
Und es ist einfach komplett kopflos gewesen.
Da gibt es auch gar keine Begründung.
Es gibt vielleicht auch überhaupt gar keine Begründung, außer dass das Treten nicht so sehr wehgetan hat, wie man sich das gedacht hat.
Ja. Wie fandest du den Erfolg eigentlich von Alaphilippe?
Den Erfolg? Den
Erfolg. Er hat sich schon extrem für seinen dritten Platz gefreut.
Ja, er hat ja gedacht, hast du es gelesen, oder?
Dass also ich meine, erstmal, was ist das für eine Story übernehmen? Also erstmal stürzt er 3 Stunden vorher, legt sich die Schulter wieder selber ein und dann denkt er fährt auf Sieg.
Ja, aber da finde ich auch mal, du musst es doch an der Körpersprache merken von deinen Konkurrenten, weil der Sprint.
Adam Blythe hat ja gesagt bei TNT, meint er so in einer Auswertung danach, du bist halt so im Modus, du denkst halt die ganze Zeit, das ist deine Chance auf einen Etappensieg. Nehmen wir mal Alaphilippe, wie lange rennt der jetzt gerade wieder seinem Sieg hinterher? So, du denkst die ganze Zeit an nichts anderes und du hast gar keinen anderen Blick, dein Tunnel ist so, deine Sichtweise ist so schmal, du denkst und
kommst
aus dem Gedanken nicht raus.
Ich frag doch dann vielleicht nochmal so vorher. Ja, da kommst du ja in die Gruppe rein. Also ich mach das so. Wenn ich jetzt in einem Kriterium fahre und ich mir nicht ganz sicher war, ob diese komische Glocke jetzt die nächste Weinflasche war oder ob Wertungsrunde ist, weil ich gepennt habe, dann frage ich tatsächlich mal irgendjemand, ist jetzt Wertung? Und ich gehe nicht einfach davon aus, dass Wertung ist und sprinte dann.
Vielleicht hat er gefragt, Wout, er sagt, ja, passt schon,
Platz 1. Geht um Sieg.
Mach dich zum Waffen.
Das ist das mentale Brechen der Konkurrenz. Den völlig berührt man. Beim nächsten Mal ist er sich wieder nicht sicher, ob es um Sieg geht, dann sprintet er nicht.
Ja.
Er war auf jeden Fall witzig und ich finde, man sieht es an der Körpersprache der Konkurrenten eigentlich.
Ja.
Ob es jetzt wirklich, wirklich um Sieg geht oder nicht.
Ja.
Und das Finale wurde schon so natürlich auch gefahren.
Man hätte auch einfach, was sind das? Es sind 12 Sekunden, die man hätte nach vorne schauen können. Also
das verstehe ich nicht. Also, dass er Kampenanz nicht gesehen hat, stecke ich nicht so ganz.
Wirklich nicht.
Also, wäre es nur Valens gewesen, hätte ich gesagt, ja, okay.
Das ist anders.
Passiert. Er ist ja aufs Radio gefallen, Radio war kaputt, kein Funkkontakt. Und
weiß ich auch nicht.
War merkwürdig. Also ich fand es gut, dass er Dritter geworden ist. Ich hätte ihm sogar zugetraut, dass er sich freut, auch dass er den dritten Platz da holt.
Weil
er blieb schon Sturz und nach
so und dann auch in den letzten Jahren und so weiter.
Genau,
selbst das Team hat ja auch gesagt, ne, great und you did a good job, guys. Und
genau. So. Wo ich dann so denke, ja, so, das hätte ich ihm auch noch zugetraut.
Ja.
Aber insgesamt war das eine recht interessante und unterhaltsame Etappe.
Ja.
Im Wellensalter, was wie kann man denn einfach so wie so ein Traktor da vorne wegballern? Das sah so stark aus.
Ja, war es auch. Ich hatte beim Radfahren so ein bisschen auf einem halben Ohr dann irgendwie den Stream angemacht und ich habe dann ARD-Stream gehört, weil er immer kannst Tastenschippe reinmachen beim Handy. Kleiner Tipp an der Stelle. Bei Discovery anscheinend nicht mehr. Und Wegmann meinte, er hat die letzten Kilometer abgefahren und die ging halt die ganze Zeit mit so 3-4%, sieht man am Höhenprofil auch, geht so leicht bergab.
Ja.
Und du hast halt, sagte, die ganze Zeit ein hohes Tempo. Und ich fand die Herangehensweise von Valens auch genau richtig. Der ist jetzt 45 Kilometer Solo gefahren. Du musst vorher einmal die Lücke aufreißen. Und der war ja auch nicht direkt bei seinem Attacke weg. Der hat ja richtig lange auf dem Gas stehen müssen, bis da wirklich ein Loch aufging. Bis irgendwann Bagui halt immer merkte, so, ja, Leute, Hör mal auf, Tim.
Ich war da nicht hin. Und dann ging die Lücke aber auch auf.
Genau, und dann ging sie auf. Und du musst aber die ganze Zeit, der hörte ja nicht auf. Und ich glaube, wenn es war auch klar, ich muss all out quasi bis oben hingehen, weil dann kannst du den Abfahrt leicht erholen. Und dann wird es auch schwer, wenn da hinten die Einigkeit nicht ganz da ist, so einen Fahrer dann einzuholen, wenn du halt irgendwie es schaffst, dann ansatzweise einen Sweetspot noch in der Abfahrt da zu knattern, weil es sind 3-4% bergab, machst dich Aero, fährt die ganze Zeit eine 70. Was sollen die denn hinten machen? Wie sollen die denn 80?
Ja, ja.
Und dann bleibt diese Lücke auch bestehen, beziehungsweise in dem Fall wächst sie sogar noch, weil irgendwann auch hinten zu viel Uneinigkeit besteht. Dann wissen sie auch nicht mehr, wie sie es am besten machen können. Und für diese Etappe, für das Szenario, einfach die perfekte taktische Entscheidung.
Ja, finde ich auch. Ich finde es auch, auch cool für ihn, jetzt, dass er tatsächlich Vuelta, Giro und Tour-Etappensieg komplett hat.
And he looks good in his Belgian jersey.
Looks good. Ja, finde ich auch. Also sieht gut aus.
Ja.
Mir gefällt das Calnago auch immer mehr, muss ich sagen.
Schon, ne?
Mittlerweile hat man sich krass dran gewöhnt, finde ich. Und dann sieht es irgendwie, es sieht halt schnell
voll
aus, ne?
Voll.
Ja, aber die Gruppe dahinter eigentlich auch krass besetzt. Ich frage mich dann in solchen Momenten, spielt da auch eine taktische Komponente eine Rolle? Können die nicht? Also im Prinzip musst du das Ding ja, du weißt doch, wenn und wellens fährt. Entweder du machst dann das Ding jetzt eher. Oder dann ist es halt vorbei.
Ich würde schon fast sagen, in dem Moment ist es so Unvermögen dieser Situation geben. Nicht, dass sie es nicht auch könnten, aber es ist das Timing.
Das Krasse ist, wenn du von der Helikopterperspektive schaust, Kampenhardt will ans Hinterrad springen, ist aber geblockt, bleibt dann sitzen, wartet, dass es jemand anders geht und am Ende reicht das halt schon, um die Entscheidung auszuführen.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist dann nicht mal das Unvermögen der Fahrer, weil die könnten wahrscheinlich genau die gleiche Attacke auffahren.
Ja.
Es ist das Timing und wo du in dem Moment bist, weil dann die Fahrer teilweise gar nicht in der Lage sind, da so hinterher zu fahren, wie sie eigentlich müssten, um das halt standzuhalten. Ich kann ein bisschen mal von Paul Ness gucken.
Weltstar war schon extrem stark. Also der vorher, hast du schon gesehen, wenn in die Führung gegangen ist, das sah alles relativ spielerisch aus, im Gegensatz zu einigen anderen.
Ja.
Und war im Prinzip eine perfekte Etappe für den Mann, so wie der jetzt aktuell berghoch fährt.
Ja, auf jeden Fall.
Guter Zeitfahrer.
Also den Anstieg davor sind die schon, also jetzt Paul Ness zum Beispiel, schon mit 6,3 Watt pro Kilo da hochgefahren für 10 Minuten, dann kommst du oben auf diese Flachen, hast nicht wirklich groß Erholung und dann kam diese Attacke. Ich sehe nur halt, dass Paul jetzt versucht, mich mit 500 Watt hinterher zu prügeln für ein paar Sekunden und dann wird es einfach super schwer. Und wenn ich dann mal schaue, was die Abfahrt mit sich bringt, Paul ist grob die letzten 37 Minuten 60 km/h im Average.
Krass.
60 km/h durchschnittlich, aber halt 240 Watt Average. Normalized 309, also Gruppe läuft. Aber finde ich schon crazy. 60 km/h, der hat vorne halt 60er Schnitt gehalten, sogar leicht mehr, ne?
60er Schnitt ist nicht so schlecht. Das muss halt einfach Spaß machen.
Wenn Topspeed 87. Überleg mal, du fährst da vorne Topspeed 87 und die ganze Zeit nur am Knattern. Und du merkst ja, dass es so geht, ne?
Also. Ja, so, also ist ein Top-Helfer, muss man sagen, so ein Tim Wellens.
Aber auch guter Fahrer.
Auch guter Fahrer. Hat wohl die eine Chance jetzt bekommen, hat er gesagt, und direkt genutzt. Joe Almeida wird jetzt gerade gar nicht so vermisst. Ist krass, ne?
Wie crazy muss dein Team sein?
Und es ist ja aus meiner Sicht halt auch noch nicht mal so das stärkste Team, was man hätte. Also die hätten ja theoretisch
Del Toro und
Del Toro, genau. Du hättest noch einen Ayuso da haben können. Du hättest noch einen McNulty da haben können.
Das ist so irre, ja. Mikkel Bjerg, ja dem.
Mikkel Bjerg kann auch ganz gut von vorne fahren. Filippo Baroncini fährt gerade relativ stark. Jan Christen, Kovi, du kannst sie alle aufzählen.
Oder ein Polit. Oder halt ein Polit.
So, am Ende ist Navarez jetzt einfach auch viel stärker als im letzten Jahr.
Ja, stimmt.
Ist ja jetzt dahin gewechselt.
Ich finde es auch, dass sie mal so tauschen. Ich finde es auch, dass sie jährlich so tauschen. Dass man so einen Fahrer, der so raussticht auf einmal wieder.
Ja, und was mich aber irgendwie interessiert ist, du hast so ein paar Leute, die fahren in einigen Jahren einfach anders berghoch.
Mhm.
Also jetzt ein Tim Wellens.
Ja.
Bei der Dauphiné schon krass berghoch gefahren, aber auch Campenaerts. Da fährst
du Campenaerts ist weird.
Campenaerts ist weird, aber du hast auch immer wieder so Leute. Du hast auch einen Dylan van Baarle gehabt, so
eine
Zeit lang, wo der halt. Oder letztes Jahr Nils Pullit. Da frage ich mich immer, wie krass drehen die nochmal an der Physiologie, dass die in diesen Zustand da ankommen. Also die müssen dann an solchen. Zu so einem Zeitpunkt einfach extrem leicht sein.
Ja.
Obwohl ich sage mal, Campenaerts sieht irgendwie nicht super leicht aus. Der
sieht nicht anders aus als sonst.
Genau, der sieht nicht anders aus als sonst. Und
aber wenn ich halt, wo ich es gut ran festmache, finde ich, Ben Healy war ja immer bekannt dafür, kurze steile Anstiege kann der Mann. So. Und jetzt, irgendwie jetzt auch an den längeren Anstiegen.
Healy finde ich weniger erstaunlich als ein.
Nee, okay, klar, weil es nicht der typische Flachlandbolzer ist. Aber Ben Healy war jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er diese halben Stunde Anstiege halt so mitfährt. Und wird jetzt auch, glaube ich, Siebter beim Zeitfahren war es. So, klar, ist auch jetzt nicht so ein langer Anstieg, 17 Minuten am Ende gewesen von Pogacar.
Nee, Healy war im Zeitfahren nicht vorne. Healy war 26. im Zeitfahren.
Ah, so, okay, sorry. Das wird ich auch gar nichts gesagt gerade.
Nur im Prinzip ist er am Tag danach extrem gut mitgekommen und hat halt relativ wenig Zeit verloren und ist jetzt auf jeden Fall wieder im GC so dabei. Springen wir mal jetzt wieder ans Anfang des Geschehens.
Wow, du bist heute wild drauf.
Ich bin heute wild drauf, weil jetzt müssen wir da mal ein bisschen Struktur reinbringen.
Ja.
Ben Healy hat das gelbe Trikot. Erste richtig schwere Bergetappe. Und er geht relativ spät dann krachen.
Ja.
Dann geht aber ganz gut krachen.
Ja.
Kassiert 13 Minuten. Ich fand an dem Tag die Leistung von Remco extrem interessant. Und der ist halt gecrackt und zwar sehr, sehr früh. Mhm. Auch vor Healy, glaube ich, sogar schon. Mhm. Holt Healy dann ein und kommt am Ende wieder in die Gruppe rein. Und Healy hat schon dann irgendwie im Tal halt richtig fett Rückstand gehabt. Und er hat das krass gerettet. Mhm. Also dafür, dass der so früh so schlecht aussah, hat das krass gerettet. Und ich frage mich halt, was ist da passiert? Also er hat halt relativ viel Wasser über den Kopf bekommen dann. So vielleicht ein Hitzethema.
Ja, ja.
Vielleicht ein bisschen low gewesen, was die Kohlenhydrate angeht.
Aber ja, ja, klar. Aber ich verstehe, also da, keine Ahnung, vielleicht habe ich das so nicht nachempfinden können bisher, weil man das halt nie so gespürt hat. Aber ich denke mir halt, wenn ich so low in Kohlenhydraten bin, ist es halt schwer unter trotzdem noch Volllast, würde ich es mal bezeichnen, also dreiviertel Last, irgendwie noch die Möglichkeit zu bekommen, so viel Kohlenhydrate wieder reinzubekommen, dass du hinten raus wieder schnell.
Aber die sind auch anders als wir, glaube ich. Also grundsätzlich, die trainieren die Aufnahme.
These.
Die sind dann
wilde These.
Die trainieren die Aufnahme noch mal krasser als wir.
Ja.
Mit einem 1,08er Mischverhältnis kriegst du die Kohlenhydrate relativ schnell rein. Mhm. Und ich glaube, das kann halt schon den Unterschied dann machen. Nur du musst halt auch dann, das ist das, was halt das Schwierige ist. Du musst halt bedenken, du fährst dann da, der fährt seine 380, 390, wenn er mitfahren möchte, würde ich schätzen. Und das ist halt extrem viel an Energie, die du umsetzt und auch Kohlenhydraten dann.
Ja, klar, und wenn du so eine Abfahrt hast oder eine Flachpassage hast, eine Chance dann nochmal irgendwie wieder aufzufüllen und halt über einen Achterverhältnis schnell ein paar Gramm reinzubekommen, weil es kostet dich halt irgendwie nur.
Aber die ist ja schnell vorbei. Das, was ich meinte, als ich mal unten in den Kühlteil reingefahren bin, dass wir Höhentrainings da gemacht haben und ich dachte mir so, jetzt bin ich im Hungerast. Ich weiß, ich fahre hier jetzt noch so und so lang hoch. Also ich fahre jetzt nicht 60 Minuten hoch. Hm. Ich kann aber in der 60 Minuten auch nur so und so viel aufnehmen, also so richtig in, dass der Tank wieder voll geht, kriege ich nicht hin, weil ich fahre auch mindestens 180, 200 Watt. Ja. Langsamer kann ich nicht fahren. Das heißt, ich verbrauche auch so und so viel Carbs. Dann dachte ich mir so, netto komme ich hier eigentlich auf keinen grünen Zweig.
Ja.
Das heißt, ich habe ja gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Viertelstunde Pause und lasse ein bisschen was Energie reinlaufen und nehme die auf und dann kann ich erst richtig weiterfahren.
Ja, das ist ja erzählt. Ne?
Also
das muss man, das müssen viele denken immer, wenn sie einmal so in so ein Loch gekommen sind, dass es vorbei ist, so auch komplett vorbei ist. Und dann habe ich schon mich selber auch schon mal erwischt, dann lässt du dich auch so fallen. So, ja, jetzt ist der Moment, so jetzt geht das langsam zu Ende.
Kommt halt darauf an, was du machen musst. Und das ist halt, was ich meine. Also, wenn du Kühlteil hochfährst, dann bleib auf dem Gas. Wenn ich mich hinten in die Gruppe reinlegen kann mit 80 Watt, dann habe ich eine Chance sozusagen wieder einfach, dass ich mehr reinkriege, als ich verbrauche. Ja. Aber auf so einer Etappe ist es halt dann auch schwierig, mehr reinzukriegen, als man verbraucht.
Voll.
Weil du fährst zwar dann nochmal eine Abfahrt rein, die ist aber kurz, dann hast du einen Gegenanstieg und dann kommt nochmal eine Abfahrt. Ich frage mich in diesen Momenten, wo die cracken, frage ich mich, was fahren die jetzt an Watt?
Yeah.
Dann sehen die ja, da ist irgendwie, keine Ahnung, ich fahre jetzt hier 370 und die wissen, ich muss eigentlich, normalerweise kann ich 400 fahren. So, oder 410 oder whatever. Und dann denkst du dir so, dann weißt du ja als Fahrer auch schon direkt, ob du, woran das dir liegen hat, dass du einen schlechten Tag hast.
Ja.
Weil du auch sehr viele Basiswerte hast, du hast ja sehr viel Wissen darum und die wissen dann auch in dem Moment schon, wie hart die cracken.
Ja.
Also der weiß ja, okay, ich bin nicht komplett scheiße, aber ich fahre gerade irgendwie 15 Watt weniger als sonst.
Vor allem, weil du dann auch weißt, okay, wenn ich jetzt irgendwie in diesem Bereich bleibe und jetzt nicht oder zusehe, dass ich jetzt nicht noch viel mehr Zeit verliere, habe ich noch die Chance, wieder nachher ranzufahren und muss jetzt erstmal auch so dieses taktische Manöver, so kurzen Rückzug, um nachher wieder angreifen zu können, wählen. Und das ist halt spannend, dass es halt geht, ne?
Ja.
Weil so Topfahrer.
Und da musst du halt einfach im Kopf stark bleiben und das ist ja deine Stelle gewesen. Hat nicht einfach gesagt, so alles klar, ich fühle mich irgendwie schlecht, ich fahre jetzt 20 Watt weniger. Ciao, sondern hat sich Ilan van Wilder geschnappt und der hat ihn dann wieder nach vorne gebracht.
Da sehen wir nochmal die Relevanz von Helfern, ne?
Ja.
Also, dass die auch da sind dann in dem Moment. Das ist
ja, total. Also, wenn du da keinen Helfer hast, dann ist da schon Ende. Dann ist alles wieder zusammengelaufen, sag ich mal, unten rein in den Hoter Kamm-Anstieg.
Ja.
Und dann zündet Poggi da mal richtig durch. Und also Navarez ist, glaube ich, auch losgefahren.
Ja, voll. Da war es losgefahren und irgendwann
eine Lücke gewesen.
fast so geil, wenn du das Video ihm anschaust, wie er weiß, nur rumguckt, nochmal so ein Ausschert, dann aber noch Pogi noch nicht vorbeifährt, dann muss er nochmal 3 Meter drauf fahren, nochmal ausschert, dann aber so richtig extrem ausschert, so mach jetzt.
Ah, jetzt los.
Das ist Ende.
Ich kann nicht mehr.
Das ist herrlich.
Und dann fährt er los, und dann dachte ich erst so, weil die Lücke so bei 10, 11 Sekunden sich stabilisiert hat, okay, wegen gedacht, was entgegenzusetzen. Mhm. Auch da finde ich es immer interessant, was dir in den Köpfen der Leute vorgeht, weil der guckt auch runter, denkt sich, uiuiui. Also, ja. Muss ich wieder schätzen. 400, 410. Das will ich eigentlich nicht fahren. Das kann ich so und so lang fahren. Und ich habe das Gefühl, Vingegaard fährt auch, versucht es in dem Moment auch gar nicht so richtig. Der weiß, was er ungefähr fahren kann. Also, das klingt jetzt wieder komisch. Der versucht es nicht. Der versucht es natürlich. Aber der geht, glaube ich, relativ taktisch an die Sache ran und sagt sich, jo, ich weiß, ich verliere jetzt hier pro Kilometer so und so viel Zeit, aber viel mehr fahren kann ich nicht, sonst explodiere ich und
Dieses Antizipieren, ich explodiere sonst, das, was ich in den meisten Videos nicht hinbekomme.
Genau, die sollten sich mal eine Scheibe abschneiden, was du da so machst, einfach mitfahren.
Einfach mal mitfahren, einfach mal richtig deep gehen. Aber das ist halt wirklich, ne, du musst halt da so diesen Regler finden und merkst halt, okay, wenn ich jetzt richtig tief gehe, mitgehe, weil ich will jetzt nicht die Tour de France in dem Moment verlieren und man muss halt so denken, das ist so ein langes Spiel, das ist nicht das ist so ein langes taktisches Spiel, dann musst du halt in dem Moment dann kurz zurücktreten. Und Vingegaard hat ja auch in dem Moment gesagt, oder nachher auch gesagt, der Etappe, es war nicht sein bester Tag, oder es war einer seiner schlechtesten Targets. Er war langsamer als seine eigene Zeit, 2022 Otakam, wo er damals noch gegen Pogacar dominiert hatte. Ja. Jetzt mit 6,29 Etalon Watt pro Kilo hochgefahren, Vingegaard. Und Tadej fährt mit 6,74 Watt pro Kilo hoch und damit knappe 2 Minuten schneller am ganzen Abschnitt.
Und ein bisschen langsamer wenigstens als Bjarne Riis, ne?
Wenigstens ein bisschen langsamer, das Recht. Das sind, Jan Riis hatte 34.
Was passiert wäre im Büro von Hajo Seppelt, wenn er schneller gewesen wäre als Riis.
Dann rotiert alles.
Dann rotiert er aber alles.
Ja. Also wir haben ausgerechnet, 4 km/h war nämlich durch das Material.
Der Rest? Da kommen wir gleich zum Zeitfahren, ne?
Ja, warte ganz kurz.
Material.
34, 41, Jan Riis damals, 35, 11, Pogacar. Also halbe Minute haben wir noch. Dann kommt der 3-Meter-Mensch.
So jetzt. Genau, und da finde ich es aber interessant, wenn du jetzt aufs Zeitfahren blickst, also erstmal die Abstände der Etappe sind ja auch immer so richtig geisteskrank groß. Also da hast du richtig Zeitabstände gehabt. Dadurch sind natürlich im GC generell auch schon riesige Zeitabstände von Platz 10 auf 15 und sowas. Also da ist wirklich alles auseinandergeflogen.
Ja. Die Organisatoren haben es provoziert.
Ja, sie haben es provoziert, aber ich finde einfach, bei der Tour hast du irgendwie in den letzten Jahren immer größere Abstände auch auf den Bergetappen dann. Und dann im GC hast du so 10 Leute, die sind ja nicht mal mehr, also ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, ich glaub, innerhalb von 20 Minuten sind die. Jetzt hast du es aber allerdings auch schon so, dass du dann jetzt nach den Bergetappen da hast du halt Leute auf Platz 10 im GC, die haben 23 Minuten, dann haben die schon 30 Minuten auf Platz 12 und die Top 20, der 20. Enric Mas hat 51 Minuten. So, und denkst dir so, das ist schon krass, wie die Lücken aufgehen.
Ja, ja.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Zeitfahren ist, da gab es ja auch eine ganz große Diskussion, welches Setup nimmst du am Zeitfahren jetzt da? Das ist ein 23 Minuten Zeitfahren jetzt gewesen. Ja. 10,9 Kilometer und es wurde ganz groß debattiert, Zeitfahrrad oder nicht Zeitfahrrad, Auflieger bleiben oder nicht im Auflieger bleiben, nimmst du einen Aerohelm und nimmst du keinen Aerohelm.
Und wir haben, glaube ich, alles gesehen.
Wir haben alles gesehen.
Alle Setups.
Und es macht halt einen großen Unterschied, das ist das, was ich halt meine. Ja. So Material, selbst bei niedrigeren Geschwindigkeiten auf einer kurzen Distanz berghoch, macht einen großen Unterschied zwischen im Auflieger gefahren und nicht im Auflieger gefahren mit einem modernen Zeitfahrrad. Mhm. Zwischen Zeitfahrrad und Straßenrad liegt auch noch was, aber zwischen den Rädern von heute und den Rädern von damals liegt auch sehr, sehr, sehr viel.
Ja.
Auch berghoch und auch
so, das
Thema Aerodynamik.
Genau, so dass die Fahrer sogar selber oder die Teams in Erwägung ziehen, das Zeitfahrrad und Aerohelm-Setup am Anstieg zu fahren. Also nehmen wir mal mit Jonas Vingegaard als Vergleich. Oder was haben wir noch gesehen? Wir haben Straßenrad mit Scheibe hinten gesehen. Wir hatten
Tree-Stroke vorne gesehen und hinten so ein ganz flaches Laufrad, Carbon-Laufrad.
Genau, doppelflach gesehen. Dann gab es Straßenrad mit Auflieger, Straßenrad nur mit Zeitverhältnis.
Ich habe einen als Mega-Mallet genannt. Wenn das Mallet ist, mit einem hohen Vorderrad und niedrigen Hinterrad. Mallet.
Ja, und dann kommt Pogacar und fährt einfach im Straßensetup. Ja. Aber auch dann noch, selbst im Flachen fährt er noch schneller.
Ja, aber ich glaube, dass im Prinzip, dass es die falsche Entscheidung war.
Ja, voll.
Also
die Tatsache, dass, ja klar, die Tatsache.
Verglichen mit den Zeiten, gut, das ist die falsche Entscheidung. Aber auf dem Vingegaard, verglichen mit dem Tag vorher, würde ich sagen, hatte Vingegaard eher die bessere Materialentscheidung, würde ich behaupten. Oder wir haben es auch gerade gesprochen, er sagt, er hat nicht den besten Tag gehabt, vielleicht ist er physiologisch näher dran. Aber die beiden Red Bull-Fahrer haben zum Beispiel auch so ein bisschen overperformed, was zumindest habe ich das in einem Artikel gelesen, was so die Leistungsfähigkeit zum Tag vorher angeht. Jetzt mit dem Setup, das heißt, die haben wohl ein gutes Setup gewählt.
Ja.
Ich finde es dann aber auch, das ist jetzt auch noch ein Thema, was ich mit dir besprechen wollte, ich finde es auch krass, wie einige Leute einfach sowas gut hinkriegen.
Ja.
Und am Tag vorher fahren sie auch irgendwie eine 20-Minuten-Leistung, 30-Minuten-Leistung hoch und haben viel größeren Abstand. Primoz Roglic.
Voll.
So, Luke Plapp, der wird halt Fünfter und der fährt dann bei einem berghoch, Watt pro Kilo, muss er ja in einem ähnlichen Bereich fahren können wie in Lipowitz.
Ja.
Also ähnlich, weil wir nicht das Material genau rausrechnen können. Aber so in der Benchmark musst du halt in der Lage sein zu fahren.
Bedenke auch nochmal, wenn wir nur den Anstieg nehmen, ich habe jetzt mal hier Pogacars Zeit, den Anstieg Peragüt waren jetzt 17 Minuten 56. Warte, ich nehme den letzten Partner mit. Nee, 19 Minuten. Also, da fehlt die Spitze noch. 19 Minuten 22. Guten 20-Minuten-Test.
Ja.
20 Minuten schnell zu fahren, haben wir auch schon in häufigen Austragungen, plastisch Beispiel Plateau de Baye gesehen, ja. Das ist nochmal was anderes als ein 35 Minuten Utterkamm.
Ja, total. Also ich finde das, also es ist ja, es gibt ja Unterschiede da.
Ja, klar,
logisch. So, ich finde es immer interessant, weil also einige Leute einfach so eine Einzelleistung bringen können, wo du dir denkst, wenn du die häufiger reproduzieren könntest, dann wärst du ein extrem krasser Fahrer.
Ja, klar, voll. Also wenn man das ein bisschen mal versucht zu errechnen und vergleicht, nimmt man mal die Oscar Onlay Powerdaten oder Ben Healy, da kann man mal so ein bisschen versuchen zu antizipieren, was sie mutmaßlich am Anstieg gefahren sind und Pogacar am Anstieg gefahren ist und so weiter. Dann so ein Oscar Onlay fährt 3,88 hoch, Ben Healy war auch irgendwie 3,70, glaube ich, sind bei Oscar Onlay 6,26 Watt pro Kilo.
Ja.
Und da wird vermutlich Tadej Pogacar zwischen 4,45 und 4,53 wieder hochgeprügelt sein mit 6,95 Watt pro Kilo. Bitte?
Entspannt.
Ja, genau. Ich habe irgendwo mal eine 7 gesehen in der Kalkulation, die finde ich aber ein bisschen zu viel, 7,1. Also 6,95 auf sowas wie 19 Minuten und ganz ehrlich, das ist realistisch. Das ist das, was wir schon mal gesehen haben. Ja. Das passt zu allem irgendwie. Das passt zu dem, was er in anderen Anstiegen gefahren ist, vom Profiling, was wir kennen von ihm. Was ist halt, ist es aktuell die letzten 2 Jahre Pogacar. Und es ist auch nicht mehr als das. Ja, und dass er das halt, er hatte selber, wo wir gerade bei Setup sind, nochmal die Aussage getätigt, dass er sich halt da auf dem Rad wohler fühlt oder einfach
weiß. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, du weißt, was du leisten kannst in der Position, allem drum und dran. Also
ich glaube, ich finde es interessanter, sorry für so unterbrechen, aber ich finde es interessanter, wenn es enger gewesen wäre, wenn er nicht den Vorsprung zu Vingegaard gehabt hätte. Stell dir vor, den hätte nur 8 Sekunden getrennt, die beiden, vor dem Zeitfahren. Ob er dann die Entscheidung hätte anders getroffen.
Welche random? 8 Sekunden?
Ja, oder halt 6,5. Nein, aber stell dir vor, das wäre knapper gewesen.
Ja.
Und hätte er dann die Entscheidung getroffen, ich nehme ein anderes Bike, weil ich dann vielleicht doch wirklich schneller bin? Oder kann ich jetzt so entspannt, ich weiß halt, im schlimmsten Fall werde ich jetzt nur eine halbe Minute rausfahren auf Vingegaard und nicht 2.
Klar, logisch. Du kannst auch dann am Ende sagen, ich weiß, dass die Position, gut, die sind alle angepasst auf ihr Zeitfahrrad, ne? Aber trotzdem ist es nochmal eine andere Position, eine andere muskuläre Belastung. Wenn du sagst, ich will die alte Belastung beibehalten, das kann ja sein, das kann ja positiv und auch negativ sein. Also du könntest natürlich auch sagen, Zeitfahrrad, andere Muskelbelastung, vielleicht ist das ganz gut, um die normale Muskelbelastung ein bisschen, die Muskulatur ein bisschen zu schonen. Aber
mir wird alles reißen in dem Moment.
Ja, genau, also das ist dann so, jetzt hat er einfach, wie du schon sagst, die maximale Flexibilität zu sagen, weißt du was, also ich bin gestern 2,5 Minuten vor dem angekommen oder 2. Jetzt, ob ich jetzt 30 rausfahre, ich fahre jetzt hier Pi mal Daumen, meine 450, die kann ich immer fahren auf 20 Minuten, auch wenn du mich um 3 Uhr nachts wächst und dann fahre ich die halt jetzt da hoch.
Und das hat er auch genauso, das Statement war ja auch genauso, ist er ohne Funk gefahren, weil er auch meinte so, ja, was soll ich denn die Zwischenzeiten kennen?
Aber hast du gesehen, dass er jetzt einfach mit dem Aerosleeve fährt.
Den Aero-Verband. Der Mann hat Aero-Wunden, der ist schneller jetzt mit Wunde.
Das finde ich auch
geil, den Aero-Ärmel.
Ja. Also und man muss aber sagen, man tut das jetzt so ab, finde ich immer. Der sieht so aus, als würde er einfach das Fahrrad steigen, aber die machen halt trotzdem immer noch einen extrem guten Job.
Bei
das ist alles komplett durchgetaktet und das sieht halt immer so easy aus, aber man, ich finde, dann vergisst man oftmals, dass der Typ sich auch einfach komplett den Arsch aufreißt das ganze Jahr über und so. Der kommt halt dahin und fährt dann allen weg.
Ja, so, und das hat einen Grund. Das kommt nicht einfach nur, weil er es kann.
Genau, das, ich finde auch, mir ist das gestern aufgefallen, weil ich dachte so, ja, so ein Almeida ist jetzt nicht da.
Ja.
Und der hat eine extrem krasse Helfertruppe. Und dann dachte ich mir, aber die Helfer stehen halt alle hinter dem, weil die wissen genau, die erreichen den nicht.
Ja.
Die wissen genau, egal was ich hier mache, an das Level komme ich irgendwie nicht so richtig ran.
Ja.
Und das geht auch nicht nur, wenn du einfach nur ein Talent bist. Also ich finde, es,
ja, das wirkt auch sehr loyal in dem Team immer, ne?
Ja, da gibt es auch keine.
Bogi ist einfach immer.
Was willst du sagen? Soll ich sagen, ja, ich würde auch mal.
Ich würd auch mal probieren.
Mach
mal
Tour.
Mark halt mal.
Mark, Ruhe. Du kannst erst wieder vor dem fahren, wenn der richtig abkackt bei.
Genau. Mark, stay with Tadej.
Stay with Tadej.
Das ist das Schlimme. Ich glaube, der war halt auch so viel Respekt, die anderen geheim. Selbst wenn er jetzt nochmal krachen geht, wird sich eh keine anmaßen,
nee,
auszuglauben, dass er besser sei.
Genau. Also, ja. Ich glaube, das war eine steile These.
Das kommt
ich jetzt. Glaube zwar, dass ein João Almeida in Topform relativ nah mit einem Jonas Vingegaard mithalten könnte.
Mhm. Mit einem derzeitigen Vingegaard.
Mit einem derzeitigen Vingegaard. Mhm. Aber der weiß immer noch, dass er sehr weit weg ist von seinem Teamkollegen.
Ja, ja, ja. Ja.
So.
Vielleicht gibt es demnächst so die Taktik. Ey, können wir mal Folgendes, wir fahren für Tadej, aber können wir einen auch auf Posi 2 schicken? Sag mal, darf ich Posi 2 sein?
Genau, so wie wir das halt auch schon mal mit Adam Yates hatten.
Ja,
dass der auch
Doppelspitze machen, bitte?
Da, beim Zeitfahren finde ich es dann wieder interessant zu sehen, dass Adam Yates Achter wird.
Ja.
Und man könnte sich halt fragen, warum?
Ja.
Warum fährst du, hat er einfach Bock gehabt? Ich tippe mal, das ist dann auch eine Frage von, ey, du lässt mal jemanden hochfahren mit einem gewissen Setup, du schaust dir halt an, welche Zeit kommt dabei raus, du kannst noch ein paar Kalkulationen machen, das ist so eine Art Test-Dummy.
Ja, ich meine, schwierig halt, weil ein GC, warte mal, wo war Adam Yates?
Ist weit weg.
Oh, okay, GC, okay. Also, ob es zu knapp wurde sonst, aber wenn
nee, es gibt überhaupt gar keinen Grund, okay, eigentlich aus meiner Sicht ihn fahren zu lassen, es sei denn, du willst halt noch irgendwelche, okay, Informationen sammeln über.
Und deswegen glaubst du, es ist du darfst nicht chillen da hoch, aber du musst jetzt auch nicht All-Out fahren. So,
doch, fahr mal. Ich meine, 2 Minuten 15 Rückstand ist jetzt, also der ist Achter geworden.
Ja, ja.
Das ist schon, der ist, glaube ich, nicht langsam gefahren. Ich glaube, die wollen halt dann wissen.
Den beiden sieht man es halt nur nie an.
Nee, genau. Das siehst du dir nicht an, aber in dem Fall ist halt so, okay, das ist wie in der Formel 1, wenn du halt dann wieder ein freies Training hast. Du musst halt Daten sammeln.
Ja, ja, klar.
Vor allem in so einem Bergzeitfahren.
Ja.
Und ja, dann ist es für mich noch eher die Frage auch, wahrscheinlich wird es das gleiche gewesen sein bei einem Sepp Kuss.
Ja.
Den sie halt relativ früh schon hochschicken. Da ist ja auch ein Abstand im GC, also die fahren ein bisschen früher, dann könntest du mir noch Last Minute hier Änderungen machen. Mhm. Der ist aber auch mit 3 Minuten 18 sehr weit entfernt von seiner Leistungsfähigkeit vor 2 Jahren.
Voll.
Und da frage ich mich dann auch mal, das muss auch so frustrierend sein. Du fährst da, du siehst und denkst so, ja. Also entweder denkst du dir, shit, den Kram bin ich halt vor 2 Jahren gefahren, damit war ich deutlich schneller, da war ich deutlich weiter vorne. Oder du denkst dir, oh, ich habe 15 Watt weniger. Das ist alles nicht so prall hier.
Ich glaube, letzteres. Ich glaube, wenn du oben ankommst, die Zwischenzeit oder die Vergleichszeiten dann einfach hast. So, die Tatsache, klar, irgendwie sind
alle noch. Aber glaubst du, er ist schneller gewesen oder er ist fitter gewesen vor 2 Jahren?
Ja, er ist fitter gewesen, weil 3,5 Minuten oder 3,18 ist schon etwas, was jetzt nicht nur, wo nicht alle aufgeholt haben und er nicht. So, und er fährt gleichen Zahlen wie damals, sondern er muss dann vielleicht ein bisschen langsamer auch sein und die anderen sind schneller geworden. Und ich glaube, dann ist auch, weiß er dann auch und dann ist dann auch, ich sag mal, dann kannst du das Beste, was du machen kannst, ist halt, auch da können wir drüber sprechen, aber so ein Pavel Sivakov-Helfer mäßig. So, ich kann alles geben, was ich hier geben kann. Und wenn es halt nur ein bisschen ist, dann ist es halt ein bisschen.
Der war auch mal stärker, oder?
Pavel Sivakov war letztes Jahr war der auch
letztes nicht Jahr war der besser.
Ja, okay, es kann sein, aber letztes Jahr war der auch. Ich habe mir noch alles angeschaut. Sivakov hat ja die Daten, leitet immer hoch. Das ist als einziger Juni-Fahrer wirklich. Deswegen habe ich es mal eine gute Referenz. Und ich habe das Video gemacht über Windschatten am Berg. Und ich habe ein bisschen rumgeschaut, auch in diesem Jahr. Sivakov, wenn der die Führung übernehmen soll im Zug, dann ist der irgendwas zwischen 2,5 und 3 Minuten ist er durch. Der fährt dann seinen 520 Watt für 2 Minuten, dann ist er immer weg. Mhm. Das ist ja immer gut. Wenn du mir die Tour von letzten Jahr anschaust, gibt es richtig viele Momente. Nils fährt, irgendwann geht er raus. So, und dann kam relativ schnell irgendwann schon Sivakov und dann geht Sivakov rauf und dann kommt richtig die.
Ja, dann kommt die richtige Schlägertruppe.
Genau, genau. Ja. Und Sivakov war halt immer so zwischen, ich bin der erste Bergfahrer, aber so richtig lange ist er nie da vorne mit dabei. Und ich bin nicht sicher, ob der. ob der einfach halt so ist, wie er ist. Ich finde gar nicht, dass er besser, schlechter ist, sondern einfach so, wie es halt ist.
Ja, ich glaube, der ist schon nicht so auf dem Level im letzten Jahr. Der hatte letztes Jahr auch deutlich bessere Ergebnisse.
Ja.
Auch bei Rennen, wo er auf eigene Kappe gefahren ist.
WM.
Ja, und dann...
Das war gut.
Komm mit. Okay, ich kann nicht mehr. Ich sag, ist er auch 3 Minuten gefahren?
Ja, genau. Das ist auch 3 Minuten am Hinterrad gefahren.
Nee, aber zum Beispiel, wenn du jetzt dir anschaust, so UAE, wer fährt in welcher Reihenfolge, wird er relativ früh genutzt und Max Soyer ist länger mit dabei. Ja. Tavares, wo ich sage, der ist oftmals...
Ja, war es voll gut.
So am richtig langen Anstieg ist er nicht so gut gewesen.
Ja.
Da ist er jetzt dieses Jahr deutlich stärker und der wird halt da ganz am Ende erst genutzt als Helfer. Genau.
Wir müssen unbedingt nochmal, sonst kriegen wir Ärger, wenn wir es nicht machen. Einschätzen zu Lipowitz. Ich meine, was soll man jetzt groß sagen? Aber ich meine, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Feiern wir hart. Wir haben seit 19 Jahren, überlegt ihr das mal, seit 19 Jahren zum letzten Radsportmanager 0506, da gab es hier noch Andreas Klöden, den letzten Fahrer im Weißen und damals auch sogar auf dem Podium der Tour de France im Weißen Trikot. Jetzt haben wir mit Florian Lipowitz wieder einen deutschen Fahrer unter den aktuell besten dreien und wir hatten es vor der Tour gesagt, ich habe gesagt, Top 5, wenn es richtig gut läuft, Vierter, weil irgendeiner ausfällt, so nach dem Motto, irgendeiner geht in der letzten Woche krachen, jetzt haben wir Remco nicht mehr dabei und alles rutscht nochmal Platz höher.
Ja.
Ohne jetzt da groß viel Mut zu maßen, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird, aber ich finde, als hinter Tadej und Jonas, das ist auch ein stabiler Fahrer gerade.
Ist unfassbar
stabil. Unfassbar stabil.
Also wirklich, das erstmal finde ich es krass, dass wir jetzt so lange keinen Deutschen mehr in der Nähe vom Podium hatten, also, außer Emanuel Rupmann, der einmal Vierter geworden ist.
Und 20 Jahre fast, also wirklich 19, sind 20 Jahre.
Ja.
Überleg mal, 20 Jahre hat die Generation im Radsport in Deutschland es nicht geschafft,
wir haben gelitten. Wir haben immer wieder im Juli eingeschaltet.
Ja. Genau, ja, und genau das. Wir haben alle mitgefiebert und jetzt kriegen wir endlich ein. Und 20 Jahre hat es gedauert, bis man hier mal vorne reinfährt.
Ja, er sieht extrem stabil aus, wie er fährt. Macht jetzt nicht den Eindruck, als hätte er schon so kleine Schwächephasen. Ich glaube, an einigen Stellen weiß er, dass er dann einfach jetzt nicht schneller fahren sollte.
Und das macht er auch. Das ist das Geile daran.
Ja.
Dann macht das auch nicht. Super Bannier war es ein guter Vergleich, fand ich. Da hat Pogacar sich auch ein bisschen zurückgehalten, vielleicht Erkältung, wir wissen es nicht, vielleicht auch einfach taktischen Grund, einfach Jonas fahren lassen. Vorne gewinnt Tim in Arendsmann auch zum ersten Mal Ineos-Sieg seit auch wieder ewigen Zeiten war es, glaube ich, schon seit 2022 oder 2023.
Kwiatkowski hat eine Etappe gewonnen.
Ja, aber das ist schon ein bisschen was her. Hans auch nochmal
22 sein.
Das kann sein, aber
ich bin nicht sicher.
Für so ein Team seit zwei Jahren nichts mehr gewonnen.
Carlos Rodriguez hat noch eine Etappe gewonnen.
Ja, das war der letzte Sieg auch.
War der letzte Sieg, okay.
Das war dann...
Das war 23.
Dann war es 23, okay. Keine Ahnung, irgendwie schien es so ein bisschen, als hätte Pogacar so ein bisschen die Übermacht zu entscheiden, ob vorne jemand gewinnen darf oder nicht. Das kann man noch aus Armstrong-Zeiten.
Ja.
Vielleicht aber wirklich irgendwas, was auch immer, hat dann halt Jonas fahren lassen. Der ist ein bisschen von vorne gefahren und Lipowitz auch relativ rasch halt wieder in seine eigene Pace rein und fährt dann am Ende... mit 33 Minuten 14, 6,1 Watt pro Kilo da hoch, was immer noch sehr, sehr stark ist. Wir wissen, Pogacar fährt auf so eine Distanz, wenn er wollen würde, nochmal 0,7 Watt pro Kilo schneller. Also
krass.
Ist halt heftig, ja, aber ist halt unglaublich konstant von Lipo und wenn er einfach so durchzieht, finde ich, sieht das gut aus.
Ja, ich glaube, was er halt gut macht, er lässt die erstmal fahren.
Ja.
Und dann fährt er los, so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, was Almeida oft auch macht, fährt, guckt, fährt ein bisschen schneller, guckt, was passiert, fährt noch schneller, kommt dann wieder ran und geht dann, oder, ne, er ist nie richtig rangekommen, ne? Er ist näher gekommen auf der Etappe, richtig rangekommen ist er nicht. Am Ende hat ihn Felix Gall auch nochmal eine kleine Lücke gegeben, aber kommt halt sehr, sehr nah an den beiden oben an und hat auch eine gute Lücke auf Oscar Onley gehabt. Also
voll, voll. Was ich finde, jetzt perspektivisch für die kommende Woche, wenn wir so schon mal grob da reinschubsen, mit den Anstiegen, die noch kommen, mit Mont Ventoux am Dienstag, dann Col de la Loze nach Courchevel hoch am Donnerstag und La Plagne am Freitag. Da würde ich sagen, La Plagne vielleicht noch einer mit, ja doch, obwohl alle drei eigentlich, die langen Anstiege mit viel Vorbelastung. Das ist etwas, was ich ihm am ehesten irgendwie gerade zutraue.
Außer Ventoux, das ist ja eigentlich nur die Autobahn.
Ja.
In Anführungsstrichen einfach komplett flach hin und dann einmal all out hochknallen. Die anderen beiden Etappen sind auch richtig schwer.
Ja.
Auch Höhe mit drin, wird auch nur interessant.
Mit drin, Vorbelastung mit drin, auch Albert Vier nach La Plagne. Wir haben Col de Sassy Also ein Sandstieg.
Ich glaube, die Franzosen hassen dich mittlerweile.
Natürlich. Dann Comé de Rosolan kennst du auch noch aus damaligen Tindy-Zeiten. Auch vorher HC-Anstieg, eigentlich mit Col du Pré. Und dann halt La Plagne. Also das ist ein richtiges Brett, diese Etappe. Ich habe da schon richtig Bock drauf. Tut mir leid, Donnerstag, Freitag kann ich nicht arbeiten, Lennart. Keine Zeit dafür. Und keine Ahnung, jetzt These in den Raum gestellt, glaubst du, Mauer, du passiert irgendwas? Also klar, hinten raus wird das dann halt nochmal
raus,
aber eigentlich zu leicht, oder?
Sehr despektierlich. Was ist das denn für eine Aussage?
Du weißt, was ich meine.
Eigentlich zu leicht.
Du weißt, was ich meine.
Ja, also wird aber auf jeden Fall was passieren.
Ja, aber
irgendjemand wird sich schon okay fühlen,
ja,
okay, und es mal probieren und dann wird sich das einfach sortieren. Aber es ist jetzt nicht so eine Etappe, wo du halt über den ersten...
Da, oder?
Da bleibt alles zusammen. Ne? Das ist nicht so eine Etappe, wo du über den ersten Anstieg einmal richtig drüber knallst, dann hast du noch drei Helfer. Und wenn nicht mit drüber kommt, der ist der ausgepeitscht.
Das meine ich halt damit.
So, also die Zeitabstände im Vergleich zu anderen könnten anders aussehen, obwohl wir auch gesehen haben, jetzt bei Hulter Kamm, dass das Bogi auch einfach ein einziger Anstieg reicht, um einen riesigen Abstand rauszubekommen.
Ja, ja, klar.
So,
klar.
Das heißt, es ist schwierig zu sagen. Es ist aber kontrollierbarer für UAE. Ja. Also es wird am Ende über die Leistung geregelt. Punkt. Auf der Etappe würde ich behaupten. Es sei denn, du hast da irgendwas, was ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm habe.
Es ist halt auch super schwierig, hier mal in die Gruppe vorher reinzupacken als Athlet. Also,
es halt kaum bringt auch nicht so mega viel, weil du packst jemanden in die Gruppe, vielleicht wenn er im Tal was machen soll und du so drüber attackierst, die Abfahrtstunde fährst, dann hast du dann Helfer.
Ja,
im Prinzip ist es genau das, was sie beim Giro gemacht haben.
Ich habe da
von Art. Dafür kannst du jemanden in die Gruppe schicken.
Ja, stimmt, stimmt. Hast du recht. Folgendes: Ich habe jetzt, ich habe ein kleines Spiel mitgebracht. Das habe ich mir auf dem, ich glaube gestern, vorgestern ausgedacht. Nichts Besonderes, hat man schon mal. Und zwar, wir gehen wieder in die guten alten Radsportmanager-Zeiten, Lennart.
Ja.
Du bist Grisha Niermann und du musst jetzt gerade für die nächsten Tage überlegen, wie kann ich Pogacar nochmal richtig gefährlich werden? Du hast jetzt gerade am Ruhetag so ein bisschen slightly mitbekommen, was in News. Vielleicht ist er ein bisschen krank, vielleicht leicht kränkelt. Deine Fahrer, hypothetisch, sind erstmal alle soweit so fit, wie sie jetzt gerade fit sind, mit einem Sipcaster, so ne, 7 von 10 und der ganzen Henkertruppe. Welche Etappe würdest du dir wie raussuchen? Und jetzt folgende Frage. Wie machst du es?
Schwierige Frage.
Natürlich ist es eine schwierige Frage. Und auch 4 Minuten ist eine ewige. Also wie könnte man es anstellen? Weil das ist auch so eine, das ist eigentlich so ein bisschen das,
was... Ich bewundere diese sportlichen Leiter manchmal, dass sie dann, die sitzen dann im Zoom und denken, oh shit.
Und jetzt muss ich aufs Zimmer von Jonas gehen, wenn er was mal zart
liegt. Und nochmal sagen, Jonas, fucking Sprint.
Hast du Logo gesehen, ja?
Ich hab's gesehen, ja.
Gott, wie schlecht ist es eigentlich?
Fucking Climb.
Fucking Climb.
Ja, ich weiß auch nicht, wie man das am besten machen könnte. Du musst halt irgendeine...
Nummer 1, welche Etappe willst du erstmal raussuchen?
Ja, gut. Ich würde mir vielleicht sogar, würde ich vielleicht sogar hoffen, dass bei den beiden ganz schweren Etappen nicht viel passiert, um dann auf einer anderen Etappe, da wo du deine Helfer eher nutzen kannst, weil du kannst ja nicht so viel aus dem Helfer rausziehen. Du hast gerade schon gesagt, Sivakov fährt dann halt irgendwie 3,5 Minuten, dann war es das.
Ja.
Und wenn du halt nicht, und wir haben es beim Giro auch schon gesagt, du hast 4 UAEs in den Top 10 mal irgendwie eine Zeit lang, aber wenn halt einer schneller fährt als alle, dann bringt dir das auch gar nichts.
Natürlich nicht.
So, und dementsprechend würde ich halt, wenn man sowas macht, dann muss man das halt an der Etappe machen, die nicht rein über die Leistung geregelt wird.
Ja,
und die anderen Etappen werden halt sehr wahrscheinlich über sehr viel Leistung geregelt. Du kannst halt bei beiden Etappen einmal nach Courchevel, also nach Col de la Loz, oder die Etappe nach La Plagne, kannst du bei beiden was probieren.
Mhm.
Du hast halt einen Talabschnitt, den hast du jeweils vor dem letzten Anstieg so ein bisschen, wo es leicht bergab geht, wo du sagen könntest, okay, du hast da noch zwei Helfer und die knüppeln da halt mit 65 lang, hinten kann nicht schneller gefahren werden.
Aber du bist also quasi Etappe 18, ne, nach Courchevel Col de la Loz, du sitzt morgens im Bus und sagst, okay, Wout, fahr mal mit Simon nach vorne in der Gruppe, wir brauchen euch später.
Das musst du jeden Tag sagen, glaube ich. Aber ich als Grisha Niemann, weiß ich nicht, wie. Du musst halt einfach auch hoffen, dass der Kollege aus Dänemark einfach einen guten Tag hat.
Ja, genau.
Du musst hoffen, dass Pogi einen schlechten Tag hat.
Genau, aber du musst ja auch provozieren, dass Pogi einen schlechten Tag bekommt. Du kannst ja auch nicht zu lange warten.
Du musst eigentlich anklopfen und gucken, ob er einen hat.
Genau, und das ist die Frage, wie klopfst du denn an? Das macht man immer dieselbe Taktik, dass man sagt, ey, wir schicken mal zwei vor und dann versuchen wir mal schnell zu fahren. Und dann merken wir, okay, wir haben keinen Helfer mehr um Jonas herum. Und
ja, du musst halt auch hinten einen haben, das ist ja das Problem. Ja. Du musst halt hinten jemanden haben, der so ein bisschen klopft und sagt so, hallo, sind alle noch frisch und gucken, wie der ausschaut. Du musst aber da vorne welche haben, dass wenn er krachen geht, dass du dann hinfährst mit Vingegaard und dann halt die Helfer hast. Und da ist irgendwie so das Schwierige, also in Sepp Kuss, selbst wenn Pogi eine fette Grippe hat, übertrieben gesagt,
Damn.
Fährt der den nicht aus den Schuhen? Zumindest sieht das jetzt gerade so aus, wenn es ja, der Pogacar ist mit einer leichten Erkältung.
Wo kommt denn die Schärfe her?
ist jetzt irgendwie mal so ein bisschen übertrieben und provokant gesagt. Aber das heißt, die Schwierigkeit ist halt wirklich, das haben sie ja auch probiert, sie sind ja auch in vielen Tagen schon zügig von vorne gefahren und haben mal geguckt, was passiert hier mit der Gruppe.
Ja.
Und haben auch einen Remco dann relativ schnell abgeschüttelt. Und da hast du halt schon gemerkt, so okay, das Level ist anscheinend nicht da.
Okay. Würdest du nochmal Etappe 20, geh mal schnell drauf.
Ja, die, das ist.
Würdest du nochmal die Volley nehmen?
Das ist halt so die Etappe, wo du halt eher sagen kannst, okay, dieser erste Teil, so bis Kilometer 50, sieht ja ganz interessant aus.
Ja, voll.
Anstieg ist relativ flach, muss man sagen.
Problem ist, es kommt zu früh. Du kannst jetzt keine Flachlandhenker da mitnehmen, wenn Jonas halt die Bergfahrer da voll drüber gehen. Beispiel ein Wout. So, wenn du jetzt da richtig Volley nehmen würdest, Col de la Croix und
Côte de... Du kannst halt bei Kilometer 118 den Anstieg damit dreieinhalb. Ich sage, ich spreche nicht aus, dass es nur schief laufen kann, aber 3,5 Kilometer 9%, wenn du
da ist Côte de Tesi. Ja.
Danach hast du noch viel Zeit, um Zeit rauszufahren. Ja, wenn du bis dahin ein paar Helfer bekommen hast und du knallst da voll drüber und aus irgendeinem Grund schüttelst du den Pogacar ab, dann sind das die Momente, wo du dann halt, wenn die Lücke aufgeht, man nimmt einfach mal an, er hat keine Helfer. Ja. Wenig Helfer. Helfer wird er auch haben.
Ja, klar.
Ich bin gerade unmotiviert als Christian Niemann. Ich habe nicht das beste Bauchgefühl.
Ah, okay. Das ist, also du gibst jetzt schon auf, also.
Ja, ich gebe auf.
Christian guckt schon nach hinten, dass Lipo nicht kommt.
Ja, macht der Wingard ja auch die ganze Zeit. Der guckt total viel nach hinten. Ja, setz dich mal hin, guck mal hin, sagst so,
oh, ja, gut. Oh, ich jetzt weiter.
Hinter mir ist auch keiner. Aber mit dem habe ich auch gar keinen Bock mehr zu fahren da vorne. Da kann ich auch nicht.
Der denkt auch sehr früh so, oh, ich glaube, ich werde es weiter.
Der weiß einfach nicht, was er machen soll.
Natürlich.
Das macht er schon die ganze Tour.
Natürlich
setzt sich hin, machen soll. Nach hinten. Dann am Anfang der Tour hat er nochmal gesagt, ja, da fahre ich halt nochmal hin. Dann dachte ich das bei Rutherkamp auch, dass sich das nochmal denkt, als er sich umgedreht hat. Da ging es dann nicht mehr. Also ich glaube, das Einzige, was jetzt noch kommen kann, ist, wir fahren nochmal richtig in die Höhe. Vielleicht gibt es einen Unterschied. Pogacar hat ab und an mal einen schlechten Tag bei einer Grand Tour. Letztes Jahr hat er überhaupt keinen gehabt. Jetzt kann man einfach nur als Wismar Lise Bike darauf hoffen, dass er einen schlechten Tag hat, in der Höhe vielleicht nicht so gut ist wie in Jonas Vingegaard und dass es ihm einfach ein bisschen besser liegt, das Rennen fahren in den Alpen.
Voll, und können wir die ganzen sogenannten Experten aufhören, immer zu sagen, dass Jonas ja besser in der Höhe unterwegs ist. Das also war jetzt einmal der Fall, als er damals gecrackt ist, Pogacar. Ich sehe das irgendwie nicht.
Ich habe da auch zu wenig Daten, um das wirklich
zu bewerten. Also ja, und dann kommt die Etappe in der Höhe und dann ist Jonas ja dem Tadej überlegen. Es war einmal jetzt der Fall damals, als sie auseinandergefahren haben und Tadej hat sich selber so ein bisschen auseinandergefahren, muss man sagen. Ja. Indem er halt am Galibier das Ding in die Hand genommen hatte, war es, glaube ich. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass er da Probleme in der Höhe oder dass Jonas halt deutlich überlegen in der Höhe ist.
Ja, im letzten Jahr war es zumindest nicht der Fall.
Ja.
Und deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass das auch nicht der Fall sein wird. Ich frage mich auch so ein bisschen, wie das, also das Pogacar ist auf dem Weg zum vierten Toursieg jetzt. Schon relativ viel. Nächstes Jahr könnte es der fünfte sein. Das ist dann schon nach Lance, nachdem der gestrichen wurde, All-Time-Record.
Ja.
Die Frage für mich ist halt, was ist denn, also in den 2 Jahren, wo er nicht gewonnen hat. Danach hat er ja nochmal den Coach gewechselt, ist jetzt bei Sola, der an seinen Schwächen gearbeitet hat. Vielleicht war die Höhe damals noch eine Schwäche.
Stimmt.
Von ihm. Und jetzt hat er sozusagen das Puzzle komplettiert. Ich bin echt mal gespannt, wer den da auf absehbare Zeit schlagen kann. Und ich glaube, am Ende hast du den Nächsten, der da mit 7 Toursiegen sitzt.
Das kann passieren, auf jeden Fall.
Sehr langweilig.
Ja, bedenke nochmal die Aussage von Anfang der Podcast-Folge. Und ich finde gerade im modernen Radsport ist es nochmal viel relevanter, wie früher vielleicht, mit der anderen Fahrweise. Das geht auch schnell anders. Ne? Du musst es auch erstmal immer ins Ziel bringen. Also da gibt es auch viele andere Faktoren. Und lass einen Fahrer und vielleicht wissen wir ihn jetzt noch nicht. Vielleicht kann es auch ein Torres sein. Lass uns.
Ja, gut, das,
oder eine Torres
das wäre zu verhindern aus UAE-Sicht. Den musst du einfach nur nicht mitnehmen. Aber und dann ist es. Ja.
Du gewinnst nicht. Aber stell dir vor, er fährt so viel dominanter, dass die halt sagen müssen, okay, Tadej, der überholt dich hier gerade. Vielleicht müssen wir, ne, wenn Tadej schwächelt, mal auf einen anderen Fahrer setzen, dann geht das auch ganz schnell in die andere
Richtung. Ja, wenn der schwächelt, auf jeden Fall, klar, dann ist der andere Fahrer mit
dabei. Ja, du musst es auch erstmal jedes Jahr in Form sein dafür. Das musst du auch jedes Jahr erstmal hinkriegen. Ja. Natürlich ist er physiologisch das Talent, was am besten, der Fahrer, der am besten gerade ist. Aber das musst du auch immer wieder halt hinbekommen. Das ist halt ein Riesenunterschied.
Ich habe lustigerweise letztens nochmal ein bisschen Vuelta 2019 geschaut. Das war seine erste Grand Tour.
Der sieht doch ganz anders aus.
Hat eine hässliche Brille aufgehabt. Ja. Und das war ja sein erstes Profi-Jahr.
Ja.
Und seitdem.
Hat er auch viel mehr Painface damals gehabt. Das kennt er seitdem nicht
mehr. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. So, seitdem fährt er jede Grand Tour, die er startet, unter die. Er ist, glaube ich, noch nie eine Grand Tour gefahren, wo er schlechter als Podium gefahren ist.
Das ist ein richtiger Flex.
Das ist ein krasser Flex und ich glaube, das ist auch korrekt. Ist 8 Grand Tours gefahren, ja, genau. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Vuelta 3. Toursieg, Toursieg, 2. Tour, 2. Tour, Giro-Sieg, Toursieg. Ist auch nie irgendwie was, also hat natürlich immer das weiße Trikot geholt. Außer beim Giro, als er dann rausgefallen ist. Hat auch immer mindestens 2 Etappen gewonnen. War auch immer Top 5 Bergwertung und nie schlechter als Platz 8 in der Sprintwertung. Also das ist schon einfach mal, mal ein krasser Verlauf. Das heißt, ich habe bei ihm auch nicht so das Gefühl, dass die Schwankung da ist.
Schlechter als Platz 8 in der Sprintwertung ist frech.
Ja. Also ich habe das Gefühl gerade jetzt, und es wird wahrscheinlich in einem Jahr dann oder zwei vielleicht dann auch ganz anders aussehen, aber gerade jetzt kann ich mir halt null vorstellen, wie da jetzt jemand kommt und dem das Wasser abtreibt.
Also man dachte auch in Corona-Zeiten, dass es diese Zeit nie endet und dann ging es doch relativ schnell. Ja, wirklich doch. Also als das so ein Ist-Zustand war, denkst du auch so, ja, jetzt ist das halt so. Und jetzt überleg mal, wie schnell das dann irgendwie dann doch zu Ende war.
Ja, teilweise. Interessanter Vergleich.
Ja,
aber
eine Ära, meine ich. So.
Eine Ära geht zu Ende.
Ja. Er muss auch noch 15 Siege holen, bis er Cavendish eingeholt hat.
Das ist das andere Ding, was mir aufgefallen ist. So, Kev kann das Ding auch schon mal direkt abgeben.
Wenn es so weitergeht, ja, aber lass den jetzt mal 2 Jahre so weitermachen und dann auf einmal klappt das nicht mehr. Was auch immer, dann das war wie bei Cavendish, der muss dann auch irgendwann nochmal die letzten Siege
holen. 37 kommt Pogi nochmal zur Tour zurück und versucht diesen einen Etappensieg zu holen. Aber das wird dann echt schwer.
Ja, genau, das meine ich halt. Und ich finde für den Pogacar, wenn er nicht in Top, wenn ich der Allerbeste ist, ist das noch schwieriger als für einen Sprinter natürlich, weil ein Sprinter immer noch mal so einen Lucky Punch haben kann.
Ja, da muss immer die Lücke da sein und dann hast du
es. Ich will den Sprint nicht schlecht reden, das ist absolute crazy, was sie da machen, aber du kannst halt noch mit nicht dem besten meinen, halt noch mal einen Sieg da reinholen. Ja. Und als Pogacar könntest du es halt nicht. So, wo willst du denn noch mal holen?
Ja, kriegst du schon auch irgendwie hin.
Ja, wenn
du aber der 5. Beste bist und dann sind die 4 anderen halt fahren. Also ich glaube, das kriegt man schon noch irgendwie hin, aber
ja
also ich finde.
Ist halt crazy, die meisten Etappensiege zu haben als Nicht-Sprinter. Finde ich, im modernen Radsport.
Sowas zum Beispiel, ja. Generell ist es sowieso einfach erstaunlich, was der Kollege da leistet. Nochmal auf Lipowitz zurückzukommen.
Ja, gerne.
Wie viel Entwicklung ist da jetzt noch drin aus deiner Sicht?
Oh, das ist so schön, ne, diese Frage. Da, basierend auf der Tatsache, dass er seit 5 Jahren erstmal wirklich Profi-Radsport betreibt, aus dem Biathlonsport rauskommt, ich hätte gerne ein paar mehr Stats von ihm, so was Physiologie anbetrifft. Das wäre schon ganz cool. Können wir aber mal vielleicht fragen, ob er Bock hat zu erzählen. Schwer zu mutmaßen. Kann ja sein, dass er nochmal sich deutlich nochmal entwickeln kann. Das wäre noch ziemlich geil. Ich denke, ich finde, dafür, dass er später zum Radsport gekommen ist, macht er sehr vieles richtig. So.
Ja.
Ich wollte es gerade so mit Sturzstatistiken vergleichen und so andere Fahrer, die von der Seite reinkommen wie Roglic. Muss aber sagen, Roglic, 15 Etappen, er saß die ganze Zeit auf dem Fahrrad, kann das sein? Habe ich das verpasst? Ich glaube, Roglic ist noch nicht einmal auf dem Popus gelandet.
Ja, fährt auch einfach solide.
Yeah,
so voll, Podium wäre auch nicht drin gewesen.
Ja.
Aber fährt eine solide Grand Tour und wird auch am Ende jetzt ein richtig guter Helfer sein.
Ja, genau.
Vielleicht der hat er diese Lockerheit auch so, dem ist irgendwie so gefühlt alles egal. Und
genau, vielleicht ist das die Aufgabe. Vielleicht ist das die Rolle jetzt gerade so ein bisschen, dass er ein bisschen befreiter, vielleicht besser fährt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich wollte gerade da nochmal auf eingehen, von der Seite quasi in den Sport reinzukommen und dann halt auch mal das Verständnis dafür mitzubringen. Und irgendwie scheint es, als hätte er das sehr, sehr gut im Griff. Zumindest wirkt er wenig außerhalb der Position, wo er sein sollte, wenn es geplant, also außer die erste Etappe mit der Windkantensituation, okay, aber sonst hatten wir jetzt keine Situation, wo irgendwie wie früher, keine Ahnung, Quintana immer im falschen Moment irgendwie hinten war oder sowas.
Ich glaube sogar, dass da noch Potenzial drin ist, weil bei einigen Etappen fährt der schon noch weit hinten rein. Also wir reden jetzt von Lipowitz, ne?
Ja.
Nicht
Quintana.
Nee, nicht Quintana. Da ist mir eine Situation in Erinnerung geblieben, auf einer der ersten Etappen, so in der ersten Woche. Mhm. Ich glaube, es war Müde Bretagne. Wenn man sich anschaut, wie er Müde Bretagne, wo der reinfährt in den Anstieg, der fährt an vorletzter Stelle der Gruppe rein und da fahren die vorne schon anschlaglos. Und da ist es halt so, das sind so Dinge, erstens verlierst du weniger Zeit, wenn du das ein bisschen besser hinkriegst und zweitens musst du auch nicht ganz so geisteskrank tief gehen.
Ja, natürlich.
Und das spart dir, solche Situationen summieren sich über eine Tour auf und da kann der noch besser werden. Und ansonsten hat der einen krassen Leistungssprung gehabt letztes Jahr und von davor dem Jahr auch. Und der war ja in der U23 gar nicht, das ist ja das Interessante, gar nicht so überragend.
Ja,
der war sehr gut, aber ich glaube wirklich, dass da, also von außen betrachtet, wenn du Pro Cycling Stats dir nur anschaust, machst du den gar nicht zum Profi wahrscheinlich.
Ja.
Das kann man jetzt nochmal, kann man sich nochmal angucken. Ich habe es mir letztens nochmal angeschaut. Ich glaube, da sie all die Daten hatten, das haben wir auch, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, wenn du die Daten hast, siehst du mehr und du weißt, okay, vielleicht liegt ihm das Rennenfahren der World Tour auch mehr. Aber wenn du nur auf die Ergebnisse schaust, wird der vielleicht so 50% gar kein Profi. Was halt krass ist, und zwei oder drei Jahre später fährt er halt ums Podium der Tour.
Das gleiche war doch damals bei Vingegaard doch auch. Also in dem Team, wo er war, in Dänemark, so ein Team, was halt ständig halt diese dänischen Knallgasrennen fährt, da kann er dann nicht wirklich glänzen. Ich glaube, dann war es die Austertal-Rundfahrt, wo er im Bergzeitfahren komplett dominierte und halt ein paar License-Tests. Auf einmal siehst du, warte mal, vielleicht ist das Windkantenrennen in Dänemark nicht das Ding für Vingegaard, aber vielleicht sollen wir den mal für 40 Minuten bergauf schicken.
Genau.
Lippo finde ich auch, wird immer besser, wenn es immer mehr auf Dauerphysiologie ankommt, wie jetzt zum Beispiel Langsamstiege.
Wenn es einfach.
Die Frage ist halt nur, kann man sich, wenn wir halt drüber sprechen, ob er noch besser sein kann als das, ne? Wenn wir jetzt sagen, die Gap zu einem Pogacar, zu einem Vingegaard nochmal zu schließen, dann müsste er halt da nochmal was zulegen.
Das ist das Ding,
halt möglich ist.
Also ich glaube, er ist einfach sehr resistent, so gefühlt, das hat jetzt einfach nur eine beobachtende Basis, so gefühlt ist er sehr resistent, hat relativ wenig schlechte Tage und Rennen, die halt irgendwie so hinten raus, die, wo du schon vorher viel Kalorien verbrannt hast, da wird er gut.
Ja.
Aber die Frage ist, kannst du oben auf dem Turbo sozusagen noch was draus draufpacken? Kannst du jetzt nochmal irgendwie, es wird bestimmt der Fall sein, der wird auch nochmal ein bisschen besser werden, aber kann man dann die Lücke schließen? Ja, mal schauen.
Mal schauen, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend und bin gespannt, wie nächste Woche aussieht. Sollen wir ganz kurz noch auf zwei Henker-Power-Daten eingehen?
Ja.
Okay, Jonas Ricciardo und Mathieu van der Poel Duo.
Ah ja.
Das war geil, oder?
Das war geil.
Aus einer Joke-Situation heraus.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, wird nichts. Und man dachte mir so, könnte doch was werden, weil so ein Van der Poel fährt auch bei einer Flandern-Rundfahrt 60 Kilometer solo und wird halt nicht mehr eingeholt. Da hat er natürlich kein Peloton hinter sich.
Ja.
Und ist nicht die ganze Zeit vorher schon gefahren. Aber wenn es jemand kann, dann solche Leute.
Ja, aber richtig geile, also Power-Daten von Jonas Rickert jetzt, richtig geiles Fall. Ich muss dir auch mal zeigen, Lennart. Du siehst halt ziemlich genau, jetzt am Anfang noch zwischen Führung On- und Off-Phase. Wir haben 400 Watt Führungen so, teilweise 500, 440 bis 500 dann halt zwischendurch. Aber Heartrate Richtung 160 in der Führung und immer wieder Richtung 145 in der Erholung. Bis teilweise halt auch mal 127 in der kurzen Senke oder sowas. Und irgendwann
steigt, die geht nicht mehr so richtig
runter. Genau, die geht nicht mehr richtig runter. Du merkst halt, die sind am Anfang halt ein ganz klares Steady-State gefahren. Die fahren quasi auch, was hinten das Peloton fährt, gleichzeitig mit 49er Schnitt. Ultraschnell. Die waren aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen das, was hinten das Peloton macht, nicht mehr als das. Und irgendwann, so Richtung, ich würde sagen, so die letzten anderthalb Stunden, letzten 80 Kilometer, ziehen sie halt sukzessive auf, weil sie auch merken, okay, da müssen wir jetzt irgendwie mehr gegenhalten. 51er Schnitt im Finale, kann man jetzt mit der Topografie natürlich nicht vergleichen, aber sie ist halt immer kleinere Gap, mal ist es 170er Heartrate in der Führung, dann 157, 160 in der Off-Phase, wieder 170 in der Führung und wieder 160 in der Off-Phase und das wird immer, das
Delta ist halt nicht mehr unter, viel unter 170,
Genau, genau. Und irgendwann hat es gesagt, okay, jetzt Mathieu, mach. Und dann wurde es halt nochmal richtig knapp, das war richtig geil.
Ja. Was ist der Average gefahren?
Average, nehmen wir nur die Attacke, nicht die Neutralisation, so bis er quasi ausgestiegen ist, ist er gefahren 168 Kilometer lang, 3 Stunden 23 mit 3,86 Average, 406 Normalized für 3 Stunden 20.
Ja, ist ein solides Grundlagentraining, Chef Volo, fährst bei dem, mit dem dann
unangenehm.
So eine Runde.
Stell dir vor, du sitzt einfach.
Steige ich einfach nach 5 Minuten aus und bin all out gefahren.
Ja. Siehst du auch diese neuronale Ermüdung? Jetzt müsste ich es ein bisschen beschreiben, aber wir haben die Referenz, die hier Trittfrequenz. Siehst du, wie der immer langsamer wird vom Tritt?
Ja, der schmiert halt schön nach hinten
aber raus. Aber linear schmiert er hinten raus ab. Er kann es irgendwann halt einfach nicht mehr so umsetzen. Ich finde das mega spannend, weil irgendwann kriegst du einfach es nicht mehr hin, auch neuronal die Muskulatur so anzusteuern, dass halt bei 400 Watt eine saubere Frequenz dann irgendwie von, weiß ich, 100 möglich ist. Hinten raus hat er irgendwie noch so 95. Aber es ist ein linearer Ablauf.
Das ist schon krass.
Herrlich zu sehen. Also wirklich ganz, ganz. Ganz tolle Daten.
Ganz tolle Daten. Und was ist die andere Henkerleistung?
Nochmal Jonas Abrahamsen.
Ja.
Adonis Abrahamsen, dann.
Was ist der im Schwund gepiekt? Kannst du es sehen?
Ja, yeah, klar. Oder? Warte. Doch, kann ich sehen. Ist nicht abgestoppt. Okay, sein Sprint. Muss man, ich weiß nicht, wo es war. Ich habe es irgendwo im Instagram gesehen. Hat jemand das gemacht, wie ich es auch mal gerne mache? Und zwar die Powerdaten live drüber gelegt, während er antritt. Das einmal synchronisiert. Ziemlich nice. Sind am Ende für 15 Sekunden 1064 Average. Mit einem Peak von 1314. Und auch so ein Norweger Henker-Ekelsprint. Das
soll ich gerade sagen. So ein richtiger Plateausprint. So
fällt auch nicht unter 1000.
Ja. Der hätte auch noch 2 Minuten länger 1000 fahren.
2 Minuten länger 1000. Ja, die Skandinavier und Sprinten, auch so wie so ein Pedersen, das ist einfach unangenehm. Ja, richtig geil. Holst dann halt knapp den Sieg. Ganz kurz vielleicht nochmal dazu, einer der bekannteren Fahrer, die viel ja mit Heat-Training arbeiten.
Ja.
Gibt es auch eine ganz geile Strava-Session von ihm, Strava-Einheit. Jonas Abrahamsen, Radfahrtraining zu Hause mit, ich zeig's dir einmal, Swift Setup. In Hitze, angezogen in der Dusche. Also nochmal, dass die Luftfeuchtigkeit nochmal gleichzeitig richtig.
Wenn du sowas siehst, dann siehst du auch mal, was hinter so einem
Sieg steckt. Das ist wirklich.
Das ist einfach dann. Sowas, das musst du wirklich wollen.
Ja, es ist, also ich sehe es ja hier in den Daten: 34 Grad in diesem Raum, hohe Luftfeuchtigkeit in der Dusche, fährt
mit Weste,
er fährt mit 228 Watt los. Und reduziert sogar endlich, sehen wir auch sowas mal, reduziert mal auf 200 Watt nachher. Ja. Und hat danach hinten raus einen Puls von 154 bei 200 Watt.
Boah, krass.
So viel dazu. Das passt ja überhaupt nicht zu den, also überhaupt gar nicht zu den.
Da siehst du mal auch, was das mit dem Körper macht.
Was Hitze mit dem Körper macht. Absolut. Das ist wirklich, hat gar nichts damit zu tun mit der Performance, die auf der Straße fährt. Witzig. Krass.
Ja, Wrap up. Wer gewinnt die Tour?
Tadej Pogacar.
Ja, ich habe mich noch gefragt, eigentlich hast du so eine, glaubst du, Primoz Roglic gewinnt noch eine Etappe?
Oh, das wäre doch cool.
Das ist, glaube ich, so im Bereich des Möglichen.
Ja. Primoz Roglic gewinnt La Plagne.
Ja, sowas hätte ich jetzt sicher auch gedacht, dass einer von den Etappen gewinnt. Auf der anderen Seite musst du natürlich gucken, wer bleibt dann bei Lipo. Ja. Das kannst du dir vielleicht auch nicht so ganz leisten, Roglic dann loszuschicken. Du schickst dann halt eher wieder Vlasov los.
Ja, was soll Vlasov denn machen? Ja.
Ja,
kommt auf die Gruppe an.
Ist einfach dann mal über den Berg und kann ein Laufrad geben, wenn kein anderer mehr da sein sollte.
Stefan, du bist Radprofi geworden, dann heißt es, du kannst Laufrad geben.
Ja, Vlasov ist noch mehr als jemand, der Laufrad gibt. Ja, habe ich mir, also wenn das im GC klarer wäre, dann hätte man das noch machen können.
Ja.
Und ja, vielleicht machen sie auch mal was Spezielles, die Jungs von Red Bull, und hoffen vielleicht, dass ich UAE und ein gewisses Mal angucke.
Komplettes Feuerwerk erwarte ich noch.
Gut. Richtig
gut. Willst du erst noch was sagen?
Nee, mach du weiter.
Okay, weil ich wollte noch sagen, Thema besser werden. Leute, meldet euch gerne. Wir haben wieder Plätze im Coaching frei. Also, wenn ihr Bock habt, jetzt ist noch demnächst die Zeit Richtung Ötztaler. Auch da nochmal, ob fragt den Coach oder nochmal eine explizite Vorbereitung. Es gab das Video letzte Woche, wie ich meinen ersten Radmarathon gefahren bin. Wenn ihr das mal anschauen möchtet, war eine tolle Erfahrung. Wenn wir mal Pacing-Strategien, Nutrition-Strategien für euch rechnen sollen, das können wir gerne im Frag den Coach machen oder halt dann euch betreuen im Coaching. Also meldet euch gerne bei uns. Die Anmeldung ist wieder frei. Keine Warteliste. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne mal durch.
Ja. Sehr gut. Gut, dass wir einen neuen Coach haben, um die Plätze zu befüllen. Aber gebt Gas, sonst ist die Warteliste auch schon wieder relativ lang. Wenn ihr sowas wie Heat Training auf der Rolle mit Weste in der Dusche
machen wollt. Schreiben wir euch auf. Vor allem kontrollieren wir, ob das alles in die richtige Richtung läuft. Dann noch 2 Flexes von meiner Seite als Coach.
Okay.
Ja, heute habe ich volles Programm. Baller ist mittlerweile auf Platz 1, glaube ich, American Crit Cup. Hat jetzt noch nichts. Jetzt ist gerade Chicago ist gerade begonnen, ne?
Hast ja, extrem wenige Starter.
Du kriegst, wirst du hibbelig?
Nee, jetzt in der Form, glaube ich,
nee, das nicht.
Grundsätzlich, klar, also das kriegt man immer mit, wenn man da ein paar Mal gefahren ist. Aber extrem wenige Starter.
Ja.
Und aber schade.
Gibt es so gerade das Battle zwischen Baller und Bourgeois, wie heißt der? Lukas Bourgeois?
Lukas Burgoyne.
Burgoyne.
Cowboy-Hut.
Genau, der Cowboy gegen den Deutschen. Wer da den Crit Cup vielleicht für sich entscheidet. Und heftigste Performance einer Athletin, eines Athleten von mir jemals.
Rosa Klöser.
Rosa Klöser flext bei The Rift, indem sie einfach bei Kilometer 45 oder 35 sagt, Leute, das ist mir irgendwie zu langsam, ich fahre mal ein bisschen schneller. Oh, hier kommt ja keiner mit, dann guck ich mal, wie weit ich komme. Und dabei halt, bei sowas wie einem 150, 160 Kilometer Solo, eiskalt noch, ich glaube, 3 All-Time-Bests getreten.
Ja, die fliegt gerade richtig.
Die fliegt gerade richtig. Also dann,
das ist krass.
Wir haben so viel richtig gemacht bei der. Das ist unglaublich. Ich komme langsam an diesen Punkt, dass ich auch sage, ich strebe natürlich mit ihr nach mehr, aber möchte auch so ein bisschen konservieren und bloß nicht irgendwie das fallen lassen durch irgendeine Unachtsamkeit. Deswegen wird das jetzt immer aufregender, spannender mit ihr. Die tritt in diese Aktion da halt 1,5 Stunden mit 265 Watt. Die wiegt da nicht so viel. Das ist unglaublich. 4,3 Watt pro Kilo auf 1,5 Stunden. Und dann fährt die halt von da an nochmal, was sind das, 4,5 Stunden weiter.
Crazy. Das ist nicht schlecht, ja.
Das ist wirklich irre. Schauen wir mal, wo es bei ihr noch hingehen kann. Bin gespannt. Dieses Jahr nochmal auf Fokus, einzelne Rennen, auch sowas wie eine Gravel-WM. Wird ja aber extrem wild, weil kommen viele Straßenfahrerinnen. Bei der Topografie, bei dem Rennen, ist jetzt nicht unbedingt die Strecke nur für die Gravel-Fahrer etwas.
Ja.
Deswegen wird es nochmal sehr durchmischt dort. Wenn es richtig gut läuft, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn sie da relativ weit vorne vielleicht die Chance hat, ein gutes Ergebnis abzuholen. Aber mit der Physiologie kann sie wahrscheinlich auch gegen die besten Straßenrennenfahrerinnen auch lange gegenhalten.
Bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube, das wird anders aussehen als noch im letzten Jahr.
Ja.
Und da ist ja nochmal einen krassen Schritt gegangen. Also.
Ja, absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gravel WM auch noch sehr viel mit so Positionierung, Strecke und so auch zu tun hat. Das ist die Ecke, wo mit Marley Gravel auch schon super viel Stau entstand. Achso, was ich gar nicht erzählt hatte, da mache ich jetzt nur ganz kurz. Ich bin ja auch 150 gefahren. Gibt es demnächst auch noch ein Video zu.
Ha.
War auch komplettes Chaos, was so der Start anbetrifft.
Wie immer, würde ich fast sagen.
Ja, wirklich. Also, ich war, Lennart, Stunde 10 vor Start bin ich zur Startlinie hingerollt. Ich war Position 92 schon.
Ja, das ist Quatsch. Da müssen sie sich irgendwas anderes überlegen, wie sie das machen bei den Rennen.
Richtig unangenehm, ja. Das macht gar keinen Spaß. Und ob ich es geschafft habe, nach vorne zu fahren, das seht ihr bald im Video.
Das kannst du uns dann im Video präsentieren, ja. Genau. Ich würde sagen, Tourwoche 2, irgendwas ist abgerappt. Jetzt geht's. 2,5. Jetzt geht es in die letzten Tage. Ich bin gespannt, was da noch passiert.
Und jetzt gucken wir uns das neue Trikot von Alpecin an.
Jawohl. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.